Soundcheck Politik, der Podcast mit Andreas Stock.
Wir haben immer noch einen stabilen Ausbildungsmarkt und die Unternehmen setzen nach wie vor auf Ausbildung. Also auf gut Schwäbisch könnte man schon sagen, wir haben eine Situation, wo jeder sich tatsächlich am Kopf kratzt und sagt, hä?
Ja. Jahre, glaube ich, vor Corona waren sehr, sehr gute Jahre im Rückblick. Seit Corona hat sich natürlich eine gewisse Dynamik am Arbeitsmarkt eingeschlichen. Nicht alle Branchen waren gleichermaßen betroffen.
Wir sind neben Bayern das Bundesland und Teile vom Saarland, die am stärksten vom Anstieg jetzt betroffen sind. Und es ist in der Tat beides. Es ist Konjunktur, sind wir wettbewerbsfähig, fehlende Nachfrage.
Willkommen zu Soundcheck Politik, meinem Podcast, in dem, ihr wisst es, ich euch alle zwei Wochen begrüßen darf. Und in Soundcheck Politik geht es um die großen und kleinen politischen Fragen. Es geht aber natürlich auch um Musik und andere Vorlieben meiner Gäste. Und ich freue mich, heute die Direktorin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Baden-Württemberg, Martina Musati, in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Liebe Frau Musati, herzlich willkommen. Ich freue mich.
Danke. Auch ich freue mich. Das ist heute eine Premiere für mich, mein erster Podcast.
Das ist schön, führt aber dazu, dass natürlich eine gewisse Nervosität und Unsicherheit besteht. Da habe ich gleich gesagt, das muss nicht sein, denn was wir hier tun, ist ganz einfach ein Gespräch führen und uns von möglichst vielen Menschen dabei belauschen lassen. Wir wollen ja heute ein bisschen über das Thema aktuelle Situation am Arbeitsmarkt, gerade in Baden-Württemberg, sprechen. Und ich glaube, man kann sagen, während die letzten Jahre so das Gefühl da war, es läuft eigentlich sehr gut auf dem Arbeitsmarkt. Wir waren bei den Arbeitslosenzahlen auch relativ niedrig, auch wenn man das historisch betrachtet. Also die 2010er Jahre, glaube ich, vor Corona waren sehr, sehr gute Jahre im Rückblick. Seit Corona hat sich natürlich eine gewisse Dynamik am Arbeitsmarkt eingeschlichen. Nicht alle Branchen waren gleichermaßen betroffen. Der Krieg in der Ukraine hat natürlich dazu geführt, dass auch Auswirkungen auf Unternehmen da waren. Und deswegen, Frau Musati, wie bewerten Sie im Moment gerade den Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg, vor allem auch im Blick auf die nächste Zeit, 2025, 2026, was sind so die Besonderheiten, die wir hier am Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg beobachten?
Also zum Ersten muss man sagen, dass wir eine sehr lange Periode des Anstiegs der Arbeitslosigkeit haben. Das ist das dritte Jahr mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in den letzten beiden Jahren jeweils um 10%. Mhm. Und auch für 2025 rechnen wir mit einem weiteren Anwachsen der Arbeitslosigkeit. Warum steigt die Arbeitslosigkeit? Weil sich doch zurzeit deutlich mehr Menschen arbeitslos melden, als die, die wieder Arbeit aufnehmen. Mhm. Und das ist die Hauptursache, dass die Betroffenheit von Arbeitslosigkeit derzeit deutlich höher ist. Das betrifft alle, mittlerweile auch deutlich mehr Facharbeiter und überproportional steigt auch die Jugendarbeitslosigkeit.
Und kann man, wenn man jetzt mal die wirtschaftspolitische Debatte der letzten Monate betrachtet, hat man ja den Eindruck, dass vor allem im produzierenden Gewerbe gerade ein erheblicher Druck auf dem Kessel ist. Große Firmen wie Bosch, die waren ja, ich sage jetzt mal, Garanten für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes, bauen jetzt in teilweise fünfstelliger Zahl Arbeitsplätze ab. Es kam jetzt eine aktuelle Meldung aus Reutlingen rein, wo, glaube ich, 1.100 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Spürt man, dass es jetzt auf einmal auch in Bereiche reingeht, die wir in den letzten Jahren als relativ stabil betrachtet haben?
Ja, es ist sowohl Konjunktur, der Anstieg der Arbeitslosigkeit, und es ist aber auch Struktur, sprich Teile der Transformation hier in Baden-Württemberg. Wäre es nur Konjunktur, wären wir nicht in Baden-Württemberg so stark betroffen. Wir sind neben Bayern das Bundesland und Teile vom Saarland, die am stärksten vom Anstieg jetzt betroffen sind. Und es ist in der Tat beides. Es ist Konjunktur, sind wir wettbewerbsfähig, fehlende Nachfrage. Wir wissen nicht, was die Zölle für Auswirkungen haben. Aber wenn, dann ist Baden-Württemberg von den Auswirkungen deutlich stärker betroffen. Die Verunsicherung, die entsteht dadurch. Und es ist aber auch gleichzeitig Struktur, sprich Dekarbonisierung. Welche Auswirkungen hat das jetzt vor allem auf das verarbeitende Gewerbe?
Kann man auch sagen, dass, ich sag mal, manche Bereiche gerade in der Industrie, jetzt nehme ich mal die Automobilindustrie, natürlich besonders stark betroffen sind. Wir kriegen ja mit auch die Debatte um die Antriebswende, also die Umstellung auf die batteriebetriebene Mobilität, führt natürlich sowohl in der Zulieferindustrie als auch bei den OEMs, die ja relativ viel auch in diesen Bereich investiert haben, jetzt schon zu einer ich sage mal, zu einer starken Verunsicherung und auch, ich sage jetzt mal, zu einer defensiven Haltung. Man hat ja das Gefühl, der Switch vom Verbrenner weg hin zur batteriebetriebenen Mobilität funktioniert noch nicht so wirklich. Die Stückzahlen, die man sich erhofft hat, werden noch nicht abgesetzt. Und dadurch kriegen die Unternehmen natürlich auf der Umsatzseite schon ein Problem. Ist das auch ein Teil der Ursache?
Auch. Hier hat ja die EU den Strategiegipfel Automobilindustrie gestartet. Und da bleibt jetzt abzuwarten, was kommt. Aber definitiv die fehlende Nachfrage für die neuen, für den Elektroantrieb ist mit ein Grund, dass hier umstrukturiert wird.
Okay. Wir haben ja, ich sag mal, das sind die ökonomischen Analysen, die wir ja schon seit ein paar Jahren kennen, eine Tendenz, dass eher im Bereich der Industriearbeitsplätze Reduktionen erwartet werden. Da geht es um Wettbewerbsfähigkeit, Sie haben es angesprochen, das Thema Energiekosten spielt eine Rolle, das Thema Bürokratie wird immer wieder genannt. Auch das Thema Personalkosten spielt eine Rolle in diesen, da brauchen wir nicht drum rumreden. Trotzdem waren wir natürlich immer stolz drauf, dass wir in Deutschland und vor allem auch in Baden-Württemberg das ein Stück weit durch die Qualität der Arbeit kompensieren konnten, durch die Zuverlässigkeit der Beschäftigten, aber natürlich auch durch die Innovationskraft, die in unseren Unternehmen steckt. Wie betrachten Sie das gerade? Ich bin ja gerade im Land unterwegs auf einer Zukunftstour, weil ich mir denke, das kann ja nicht alles von gestern auf heute verschwunden sein, was wir da an Kraft in diesem Land haben. Das ist ja immer noch da. Und ich habe da wirklich viele tolle Beispiele gefunden. Aber das sind eben oft dann auch Bereiche, die vielleicht auch bedeuten, dass Beschäftigte, die über eine längere Zeit in einer bestimmten Branche waren, möglicherweise einen Wechsel vor sich haben. Wie sehen Sie gerade dieses Thema des Brückenbauens? Wenn wir jetzt mal einzelne Branchen, die besonders stark betroffen sind, sehen Sie da Chancen, dass wir auch durch politisch flankierte Maßnahmen, zum Beispiel auch durch das Thema Weiterbildung, Menschen dann in Arbeit halten können oder wieder in Arbeit bringen können?
Also Punkt 1, ja, wir sind nach wie vor im Innovationsranking als Baden-Württemberg ganz oben. Und Sie haben recht, das ist mit das A und O, denn jetzt kommt es auf Innovationen an, auf neue Geschäftsideen und die Frage, welche Kompetenzen braucht man dafür? Und ich bin froh, dass uns die BDI auf Platz 4 in einem internationalen Ranking ist, Baden-Württemberg auf Platz 4, wenn es um Innovationen geht, und auch das Statistische Landesamt. Unser Statistisches Landesamt hat ja den Innovationsindex nochmal neu aufgelegt, wo wir auf Platz 1 in Europa sind.
Das sind ja gute Voraussetzungen eigentlich.
Und jetzt kommt es drauf an, wo sind diese neuen Geschäftsfelder? Also sind das nicht nur inkrementelle Innovationen, also ein Produkt besser machen, sondern kommen wir auch tatsächlich zu neuen Geschäftsideen. Wo dann auch wieder neue Arbeitsplätze entstehen können. Und in der Tat ist Weiterbildung für mich der Schlüssel, um die Beschäftigten, und Baden-Württemberg hat hochqualifizierte Beschäftigte, dann aber auch wieder gut zu qualifizieren für die neuen Technologien, für neue Kompetenzen, neue Teilkompetenzen. Und wir in Baden-Württemberg, die Bundesagentur flankiert dies, wir investieren. Wir haben letztes Jahr 380 Millionen in berufliche Weiterbildung investiert. Aber Sie haben recht, berufliche Weiterbildung ist ein Schlüssel. Lebenslanges Lernen, immer wieder neu dazulernen, wird immer wichtiger.
Ja, und wir reden jetzt schon über die, die da sind, die Beschäftigten, die vielleicht im Alter von 40 oder 50 Jahren ja noch ein Stück Weg vor sich haben und die wir, ja, denke ich mal, durch Weiterbildung auch fit halten müssen, damit sie im Arbeitsmarkt weiterhin auch ihren Platz finden. Aber was mich besonders besorgt, und Sie haben es vorhin einleitend in einem kleinen Nebensatz gesagt, gerade das Thema Jugendarbeitslosigkeit ist ja ein Thema, das, glaube ich, auch aus, ich sage es mal, gesellschaftspolitischen Erwägungen wir dringend in den Blick nehmen müssten. Wir leben ja im Moment in einer Umbruchssituation auch, was die Demografie angeht. Wir haben relativ viele Menschen, die, weil sie den geburtenstarken Jahrgängen angehören, aus der Beschäftigung ausscheiden, entweder jetzt schon oder in den nächsten Jahren. Und wir wissen allein durch die Geburtenzahlen, dass wir weit weniger Bewerber haben für den Arbeitsmarkt, als jetzt eigentlich in Rente gehen. Das heißt, da geht eine demografische Lücke auf. Trotzdem, und das widerspricht sich ja eigentlich, haben wir ein Problem bei der Jugendarbeitslosigkeit. Die steigt ja im Moment wieder. Und da würde mich Ihr Blick auf dieses Thema Jugendliche interessieren. Wir haben im Koalitionsvertrag im Bund, ich hatte ja die Ehre, da in den Verhandlungen dabei zu sein, auch den klaren Anspruch formuliert, dass kein Jugendlicher oder keine Jugendliche verloren gehen darf. Also auf dem Weg von der Schule hin in eine Ausbildung oder ein Studium sollten wir versuchen, alle Jugendlichen möglichst so zu begleiten, dass sie alle ihren Weg finden. Und da haben wir ja auch in Baden-Württemberg durchaus zum Beispiel durch die Jugendberufsagenturen so ein Instrument, so ein Beispiel. Wo sehen Sie da Gründe für diese steigende Jugendarbeitslosigkeit? Aber vielleicht auch, wir wollen ja nicht nur negativ betrachten, sondern auch, wo sehen Sie die Instrumente oder die Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, um das zu verhindern?
Ich will mal wirklich mit dem Positiven beginnen für Baden-Württemberg. Wir haben immer noch einen stabilen Ausbildungsmarkt und die Unternehmen setzen nach wie vor auf Ausbildung. Also auf gut Schwäbisch könnte man schon sagen, wir haben eine Situation, wo jeder sich tatsächlich am Kopf kratzt und sagt, wir haben Betriebe,
wie passt
die
es
suchen,
ja.
Wir haben sehr gute Ausbildungsplätze. Aber auf der anderen Seite steigt die Zahl der Jugendlichen, die arbeutslos sind. 61% Männer, also fast knapp zwei Drittel sind Männer in der Jugendarbeitslosigkeit. Und zum anderen steigt die Zahl der unversorgten Bewerber, die also leer ausgehen am Ende des Ausbildungsjahres. Und die Frage ist, wie passt das zusammen? Also steigende Jugendarbeitslosigkeit und Betriebe, die sagen, ich suche händeringend, bekomme niemanden. Oder aber die Eignung, die Ausbildungsreife ist nicht so gegeben. Okay. Und hier plädiere ich dafür, dass wir jetzt schon nochmal schauen, was braucht's? Ja. Damit jeder Jugendliche, wie Sie sagen, nicht verloren geht, sondern eine Chance auf eine Ausbildung hat. Ja.
Und da ist in meinem Kopf eben, und ich durfte ja mal in diesem schönen Land Baden-Württemberg auch das Amt des Kultusministers innehaben. Ich erinnere mich noch, als wir über den Bildungsplan damals diskutiert haben. Und ich habe damals, da habe ich mir auch Kritik eingehandelt, aber ein neues Schulfach eingeführt, weil ich gesagt habe, wo erfahren junge Menschen eigentlich etwas über das Danach? Was passiert mit mir danach? Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich das Abitur mache und ein Studium anfangen will? Aber vor allem auch, welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich einen Beruf erlernen will? Und dieses Schulfach Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung sollte ja genau dieses Ziel haben. Und ich glaube, der Anspruch ist auch richtig. Für mich ist dann immer die Frage, wie schaffen wir es, die Jugendlichen wirklich auch mit der Frage zu konfrontieren, was ist der richtige Weg nach der Schule? Also ich schließe da von mir mal zurück oder auch wenn ich meine vier Kinder anschaue, wenn ich während der Schulzeit mir schon mal die Frage stellt, wofür lerne ich das eigentlich? Kann das ja auch dazu führen, dass Menschen motivierter sind, bestimmte Dinge zu lernen. Und deswegen, ich sehe eigentlich in diesem Übergang natürlich eine Aufgabe, die die Familie, das engere soziale Umfeld ein Stück weit beeinflusst. Aber wir brauchen doch da, ich sage jetzt mal, auch Wegweiser für Jugendliche, um sich da zurechtzufinden. Und Sie haben es angesprochen, wir wollen ja nicht ein neues Prekariat sozusagen erzeugen, gerade wenn jetzt junge Männer ganz speziell davon betroffen sind. Ich habe die Befürchtung, wenn wir die vom Radar verlieren, dass wir die nie wieder zurückgewinnen. Die tauchen dann vielleicht schlechterdings irgendwann mal in einer Sozialstatistik auf, aber wir wollen sie ja eigentlich im Beruf haben. Wir brauchen sie ja auch dringend. Und da sehe ich eigentlich schon auch im Land eine Notwendigkeit zu handeln, im Bildungssystem selbst, um die Jugendlichen damit fit zu machen, aber natürlich auch im Übergang. Und da gibt's ja diese Jugendberufsagenturen. Andrea Nahles war dieser Tage in meiner Heimat in Heidenheim und hat sich mal das angeguckt, wie kann sowas sehr niederschwellig funktionieren. Was ist das Besondere an solchen Modellversuchen, wie zum Beispiel in Heidenheim, wo man versucht, Jugendliche ja nicht von Pontius zu Pilatus zu verweisen, sondern so eine One-Stop-Agency zu machen und den Jugendlichen möglichst aus einer Hand auch Hilfe anzubieten?
Also das Wichtige an den Jugendberufsagenturen ist, dass alle unter einem Dach zusammenarbeiten und Hilfe aus einer Hand den Jugendlichen geben. Also unabhängig, ob das jetzt Jugendhilfe ist, die Arbeitsagentur mit der Berufsberatung oder aber, dass der Jugendliche in der Bedarfsgemeinschaft im Jobcenter aus dem Haushalt kommt, wo die Eltern eben auf Grundsicherung angewiesen sind. Die Jugendberufsagentur kann auch eine Anlaufstelle für Eltern sein. Wir haben über 600 Berufsberaterinnen und Berufsberater im Land, die in den Schulen sind. Und das Schulfach, das wir haben, ist Gold wert, das sie eingeführt haben, weil wir müssen tatsächlich viel stärker vermitteln, wozu lerne ich? Ich lerne fürs Leben, aber zum Leben gehört auch, wo sind meine Interessen, meine Neigungen, was macht mir Spaß, um dann später zu sagen, das kann ein Beruf werden. Genau. Ja. Und damit ich mich entscheiden kann, muss ich wissen, was es gibt. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, in Praktikas zu gehen, Ferienjobs zu machen. Ja. Und Sie haben gesagt, Jugendliche brauchen Orientierung. Eltern sind die Orientierung und Berufswahlmitentscheider Nummer eins. Klar. Also Sie, ja. Ihre Kinder. Ja. Dann sind es die Lehrer.
Ich befürchte auch.
Und Ihre Frau. Ja. Da, also die Eltern sind es. Ja. Dann sind es die Lehrerinnen und Lehrer, ja. die die Jugendlichen kennen. Die Jugendlichen vertrauen ihnen. Ja. Und die Rückmeldung ist wichtig. Mhm. Und an Nummer drei, und wir sind ja mittlerweile an den Schulen, wir sind nicht mehr in der Agentur, unsere Berufsberaterinnen und Berufsberatern. An Nummer drei kommen die Berufsberaterinnen und Berufsberater, wenn es um Berufswahlentscheidungen geht. Ja. Das Thema ist, und wofür ich plädiere, Angebote annehmen, neugierig sein. Und wir erleben leider, dass zu wenige an den Elternabenden teilnehmen, dass unsere Praktikumsbörsen nicht so fliegen. Und da würde ich gerne mit Jugendlichen in stärker tatsächlich mich austauschen. Was fehlt? Was müssen wir besser machen? Weil Praktika werden angeboten. Warum geht keiner hin?
Ja, das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, auch den Podcast für einen Aufruf zu nutzen. Weil ich glaube, gerade für Jugendliche ist es ja wichtig, dass das Angebot, das sie machen, auch, ich sage es mal, bei den Jugendlichen auf fruchtbaren Boden trifft. Und wenn Jugendliche sagen, das spricht mich aber nicht an, deswegen ist mein Appell, bitte an Frau Musati, an die Agentur für Arbeit in Baden-Württemberg wenden, was wäre notwendig, um vielleicht den Effekt besser zu erzielen? Ich glaube auch, so eine Zusammenarbeit, ich rede häufig mit dem Landesschülerbeirat, um einfach auch in die Schule aus der Schülerperspektive reinzugucken. Das ist vielleicht auch so eine Informationsquelle, die man mal anzapfen könnte.
Die nutzen wir schon, die kennen schon meinen Appell. Also. Aber nochmal, wir haben Perspektiven im Land.
Ja.
Und was braucht's, damit wir hier tatsächlich die Möglichkeiten auf Ausbildung verbessern?
Mhm. Also das wäre mir ein ganz großes Anliegen, dass wir eben die Jugendlichen so früh wie möglich, ich sage jetzt mal, wo es notwendig ist, an die Hand nehmen und auch ein Stück weit begleiten. Ich habe mir das in anderen Ländern angeguckt. Kanada wird ja immer so gelobt für sein Bildungssystem. Und ich war dort und habe mir das mal an einer weiterführenden Schule angeschaut. Da gibt es eine eigene Abteilung, die für die Berufsorientierung zuständig ist. Das machen nicht die Lehrer nebenher, neben ihrem Deputat, sondern das machen dann teilweise Abteilungen einer Schule, wo dann Fachkräfte sind, die müssen nicht zwingend Lehrer sein, können Lehrer sein, müssen es aber nicht, die dann zum Beispiel Praktika organisieren, die mit in den Betrieb gehen, die die Jugendlichen auch versuchen, gerade durch die Kompetenzprofile, die die haben, in das richtige Praktikum zu vermitteln. Und die sind sogar nach Ende der Schulzeit noch bis zu einem Jahr dabei und begleiten die Jugendlichen auch zu Beginn ihrer Ausbildung. Ich finde, das ist ja so eine Geschichte. Wir jammern ja oft über die mangelnden Sozialkompetenzen, die Schüler heute haben, und darüber kann ich trefflich jammern, aber dadurch wird es nicht besser, sondern ich muss ja überlegen, wie ich mit dieser Situation umgehe. Das ist auch eine Herausforderung für die Ausbildungsbetriebe natürlich. Das sind andere Jugendliche als vielleicht noch vor 20 oder vor 30 Jahren. Auch da, jammern hilft nichts. Wir müssen mit den Jugendlichen arbeiten, wie sie da sind. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch ein wichtiger Baustein, wie man zwischen der Schule und dem Ausbildungsbetrieb die Lücke besser schließt und idealerweise mit einer Agentur für Arbeit, die da die richtigen Informationen weitergibt, damit beide Seiten zueinander finden.
Also ich mache zwei Dinge jetzt. Ich habe alle Agenturen aufgefordert, nochmal jetzt uns mitzuteilen, wo drückt der Schuh. Mhm. Eine Rückmeldung habe ich schon, dass immer mehr ohne die ausreichenden Deutschkenntnisse zurzeit aus ihre Schulpflicht beenden. Ja. Da ist dann schon die Frage, was machen wir damit? Mhm. Weil Sprache ist das A und O. Richtig. Von der Ausbildung brauchen sie B1. Das Zweite, was mir genauso wichtig ist, bei dem Thema, dass wir, und Sie haben es angesprochen, da bin ich ganz bei Ihrem Beispiel, die Begleitung und Betreuung von der Schule bis in die Ausbildung rein. Das haben wir derzeit noch nicht so. Mhm. Und da glaube ich, dass da ein Schlüssel zum Erfolg liegt, in der Schule mit der Begleitung anzufangen. Und erst ein Jahr, haben Sie angesprochen, in Ihrem kanadischen Modell, dann mit der, je nach Bedarf, mit der Begleitung aufzuhören. Also auch diese Begleitung aus einer Hand. Der Jugendliche hat Vertrauen zu seinem Coach, zu seinem Begleiter. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Man kennt sich. Und man kann dann auch entsprechend gut begleiten. Das haben wir derzeit in Baden-Württemberg noch nicht so. Wir haben da eher ein fragmentiertes System. Wir haben was für die Schule in Ausbildung, wenn es klappt, und Ende. Und wir haben etwas aus dem Übergangssystem, also wenn ich nicht gleich eine Ausbildung finde, in Ausbildung. Mhm. Und da, glaube ich, ist ein Ansatz, wo wir nochmal mit allen Akteuren im Arbeitsmarkt diskutieren sollten, was können wir hier besser machen.
Aber das wäre doch ein guter Plan für die Zukunft. Jetzt kommen
da sind wir dran.
Sehr gut. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Einschnitt. Und zwar heißt der Podcast ja nicht ohne Grund Soundcheck Politik, weil ich bin immer ein ganz neugieriger Mensch und frage natürlich meine Gäste immer auch so ein bisschen nach ihren musikalischen Vorlieben, weil ich finde es immer sehr spannend, wenn ich weiß, welche Musik Menschen hören, welche, wo sie auch gerne mal auf ein Konzert gehen. Das sagt, glaube ich, manchmal ganz viel über Menschen auch. Verrät vielleicht auch das ein oder andere Geheimnis. Und wir haben im Vorfeld mal so ein bisschen reingehört. Sie haben sich von Snap I've Got the Power gewünscht. Das ist natürlich ein sehr kraftvoller Titel. Ist es so das Klassische, wenn Martina Musati sich so, ich sage jetzt mal, entspannen möchte oder zum Joggen geht? Was ist dann das, was Sie am liebsten hören oder wo Sie vielleicht auch mal auf einem Konzert anzutreffen sind?
Also ich war jetzt erst bei Kylie Minogue.
Oh, hier auf dem Schlossplatz.
Auf dem Schlossplatz letzte Woche. Und ich bin so eine alte Disco-Kugel. Mhm. Dance the Week Away. Also ich mag es schon dann kraftvolle Musik zu hören. Und Snap, I've Got the Power war für uns in der Regionaldirektion während Corona ganz wichtig. Wir haben jeden Mittwoch 3 Musikstücke gehört. Wir waren ja tatsächlich wir waren kritische Infrastruktur mit unseren Kurzarbeitgeldaufgaben. Und I've Got the Power ist da öfters gelaufen, um uns selber zu sagen, ja, wir können es schaffen und wir schaffen die Anträge. Ja. Und ich finde gerade in der jetzigen Zeit, jeder hat es in der Hand oder kann es mitgestalten. Ja. Da finde ich das Lied unheimlich kraftvoll und auch einfach, um abzutanzen und den inneren Schweinehund zu überwinden, der bei mir ziemlich groß ist, um überhaupt mal joggen zu gehen.
Okay. Ja, also ich sehe schon, da steckt dann so dieses Energiegeladene drin und gerne sich auch mal zur Musik zu bewegen oder die Musik, die direkt in die Beine geht, wenn man so sagt. Wir spielen jetzt mal einen kurzen Ausschnitt von Snap, I've Got the Power. Das haben wir jetzt gehört, welche Musik in der Agentur für Arbeit auf den Fluren gehört wird. Nein, das ist die Musik, die Martina Musati hört, um sich Power zu geben für ihren wirklich sehr, sehr anspruchsvollen Job. Und wir spielen jetzt, das wisst ihr, im Soundcheck Politik gibt es immer einen Soundwechsel, einen kleinen Beitrag von Sarah Schlösser vom Familiendorf ein, die sich einige Gedanken zu unserem heutigen Thema gemacht hat.
Der Soundwechsel.
Hi, ich bin Sarah Schlösser, Gründerin von Familiendorf, Netzwerkexpertin und Mama von 2 Kindern. Mein Motto: Es braucht ein Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Und ich meine damit nicht nur die Familie, sondern auch die Arbeitswelt und die Politik. Als Coachin höre ich eine Frage ständig und ich stelle sie mir selbst regelmäßig. Wie halte ich mich selbst im Blick? Bei Beruf, Kindern, Partnerschaft, Haushalt, Kita-Chat, Elternabende und irgendwo dazwischen, ich? Das Erste, was ich berufstätigen Eltern mitgebe: Deine Bedürfnisse sind nicht egoistisch, sie sind notwendig. Denn wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, wer tut es dann? Nur wenn es dir gut geht, kannst du dich um andere kümmern. Dein Dorf, deine Familie, dein Team. Viele Eltern sind so sehr im Funktionsmodus, dass sie gar nicht mehr spüren, was sie brauchen. Deshalb, kleiner Alltagstipp: Frag dich doch morgens, was brauche ich heute, um wirklich gut durch den Tag zu kommen. Vielleicht sind es 10 Minuten frische Luft oder ein warmer Kaffee ganz in Ruhe mit dir selbst. Ein ehrliches Gespräch oder ein Nein zu etwas, das dir zu viel ist. Ich arbeite auch gerne mit Körperübungen, weil der Kopf oft zu laut ist. Wie fühlt sich Stopp in deinem Körper an? Wo merkst du Stress? Wo Freude? Dein Körper ist wie der Dorfplatz. Der Ort, an dem alles zusammenläuft. Wenn es dort eng wird, spürst du es. Und du darfst Raum schaffen. Und niemand schafft Vereinbarkeit alleine. Es braucht ein Dorf. Familie, Freundinnen, Kita, Kolleginnen, NachbarInnen. Frag dich, wer ist schon da? Wer tut dir gut? Wen könntest du um Hilfe bitten? Und vielleicht auch, er darf draußen bleiben, weil er oder sie dir nicht gut tut. In meiner Arbeit sehe ich täglich, das Problem ist nicht, dass Eltern zu wenig schaffen. Das Problem ist, dass wir zu oft denken, wir müssten es alleine schaffen. Vereinbarkeit ist kein Mütterproblem. Es ist kein individuelles, ich muss mich besser organisieren. Es ist Teamarbeit zwischen Eltern, zwischen ArbeitgeberInnen und zwischen Politik. Mein Wunsch? Eine echte Wahl. Flexibilität, die für Beschäftigte arbeitet. Arbeitszeiten und Orte, die sich an Lebensphasen anpassen. Und politische Rahmenbedingungen, die Teilzeit nicht zur Frauenfalle machen, sondern als Chance für alle begreifen. Und weil Soundwechsel auch immer Perspektivwechsel bedeutet, bringe ich euch heute einen Song mit, der mich oft daran erinnert, dass ich für meine Bedürfnisse einstehen darf, aber auch Hilfe annehmen darf. Es ist Fight Song von Rachel Platten. Danke, dass ich heute hier sein durfte. Und denkt dran, am Ende zählt nicht, wie perfekt dein Dorf ist. Am Ende zählt, dass es dich trägt.
Und wir sind wieder zurück bei Soundcheck Politik und ihr habt gerade Sarah Schlösser gehört und die hat ein neues Thema angesprochen, das ich gerne auch heute mit unserem Gast Martina Mussati besprechen möchte. Wir haben gerade über die allgemeine wirtschaftliche Situation, die Situation am Arbeitsmarkt, vor allem auch die Situation junger Menschen gesprochen. Was natürlich auch einen besonderen Blick wert ist, ist die Situation von Frauen am Arbeitsmarkt. Wir haben sehr häufig auch die Diskussion über die Frage Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass in einem eigentlich gut organisierten Land wie Baden-Württemberg die Teilzeitquote bei Frauen exorbitant hoch ist, dass wir eine Situation haben, an der oft Frauen aufgrund fehlender Betreuungsstrukturen daran gehindert sind, die guten Qualifikationen, die sie aus Ausbildung oder Studium mitbringen, am Arbeitsmarkt auch einsetzen zu können. Und darüber möchte ich gerne mit Martina Mussati jetzt im zweiten Teil unseres Podcasts reden. Frau Mussati, gerade was die Situation von Frauen angeht, was müsste sich aus Ihrer Sicht möglichst schnell und vielleicht auch auf Ebene eines Bundeslandes wie Baden-Württemberg ändern, damit wir diese Teilzeitfalle, wie es ja oft genannt wird, ein Stück weit kleiner machen oder vielleicht sogar beseitigen können?
Punkt eins ist sicherlich, dass die Rahmenbedingungen passen, die Frauen ermöglichen zu entscheiden, in welchem Umfang sie arbeiten möchten. Und das können 90, das können 100%, 90 oder eben die 50 sein. Wichtig ist mir schon, dass es eine individuelle Entscheidung ist. Aber das A und O ist, warum Frauen tatsächlich arbeitslos sind oder Alleinerziehende auf Bürgergeld angewiesen sind, hat schon etwas damit zu tun, dass wir nicht die Kinderbetreuung sicherstellen können, die es dringend braucht, wenn dann noch der Fahrtweg dazu kommt, um eine Arbeitsstelle aufzunehmen. Wir sind ein Flächenland, Baden-Württemberg, so dass ich nicht binnen 10 Minuten am Arbeitsplatz sein kann, ist es schon wichtig, dass wir eine gute Betreuungsstruktur für die Kinder haben.
Das heißt, wir fangen ja sicherlich darüber zu sprechen, was im Kindergarten passiert, und zwar nicht erst ab 3 Jahren, sondern auch unter 3. Da haben wir ja oft auch das Thema der Kosten noch als einen relevanten Faktor. Ich höre oft von jungen Frauen, ob sie alleinerziehend sind oder verheiratet, spielt da gar keine so große Rolle. Die sagen, wenn ich 2 Kinder habe unter 3 Jahren und ich bringe die in die Kita, dann muss ich teilweise so viel Geld zahlen, da lohnt sich das Arbeiten dann gar nicht. Also das ist die eine Betrachtung. Und das andere sind schlicht fehlende Betreuungsplätze, sowohl im Kindergarten als auch im Ganztag. Jetzt haben wir ja gerade eine Diskussion auch über den Ausbau der Ganztagsbetreuung oder besser der Ganztagsschule, wo ja Baden-Württemberg auch im Vergleich der anderen Bundesländer zurückhängt. Sehen Sie da Beschäftigungspotenziale? Weil ich habe kürzlich mal die HDI-Studie in die Hand gekriegt und der HDI gibt jedes Jahr eine Berufestudie raus. Und ich fand es total erstaunlich. Da sagt fast die Hälfte aller Berufstätigen mit Kindern, hält das Angebot an Kinderbetreuung für unzureichend. 49%. Und was ich ganz beachtlich finde oder erwähnenswert, jeder Fünfte oder jede Fünfte gibt an, wegen mangelhafter Kinderbetreuungsangebote den Wunsch nach Kindern sogar zurückgestellt zu haben. Also man muss sich vorstellen, wir jammern auf der einen Seite über eine niedrige Geburtenquote, wissen aber dann ja offensichtlich, was manche Menschen oder viele Menschen daran hindert. Ist das Thema Betreuung gerade auch in Ihrer Vermittlungstätigkeit für Frauen tatsächlich das Hindernis, das uns eigentlich auch wirtschaftspolitisch im Weg steht?
Also A und O ist es die fehlende Kinderbetreuung. die eben dazu führt, dass man sich überhaupt einschränken muss. Ja. Wir unterstützen ja deshalb mit dem Kita-Direkteinstieg, dass wir die Betreuungszeiten verbessern. Mhm. Also es ist eine Triple-Win-Situation, wenn Sie so wollen. Zum einen ermöglichen wir einen echten Quereinstieg für Menschen, die arbeitslos sind oder aber ihren Beruf nicht mehr ausüben können, dass sie sozialpädagogische Fachkraft oder aber Erzieherin, Erzieher werden können. Die zweite Win-Situation sind natürlich die Kindergärten, die Kindertagesstätten, die eine deutlich bessere qualifizierte Fachkräfte haben. Und last but not least die Eltern, die dadurch mehr Entscheidungskompetenz, Spielraum haben über die Ausweitung der Arbeitszeit.
Genau, also wie gesagt, die Betreuungsmöglichkeit, erstmal überhaupt beruflich tätig sein zu können. Und dann auch, Sie haben es ja angesprochen, wir haben ja durchaus auch im Bereich der frühkindlichen Bildung und Betreuung auch einen Personalmangel. Das muss man ja konstatieren, wenn man die Tageszeitung aufschlägt, dann steht da ganz oft, welcher Kindergarten welche Erzieherin sucht oder Erzieher oder Leitung von Kindertagesstätten. Das heißt, sie schauen auch danach, möglicherweise Menschen genau für diese Tätigkeit auch zu qualifizieren. Das ist also auch ein Teil ihrer Tätigkeit.
Definitiv. Mhm. Wir wissen auch aus aktuellen Studien, der Bereich Erziehung, Bildung und Erziehung wird auch in den nächsten 10, 15 Jahren wachsen.
Ja.
Wir haben hier einen enormen Bedarf. Und natürlich ist es wichtig für die Vermittlung, für die Ausbildung. Und da hat sich ja auch einiges in der Bezahlung getan, sodass das durchaus Gehälter sind, die vergleichbar sind.
Das war ja auch so eine interessante Geschichte. Wir hatten früher ja die klassische Erzieherausbildung oder Erzieherinnenausbildung, lief ja vollschulisch ab über drei Jahre. Teilweise musste noch Schulgeld bezahlt werden. Und ich sage jetzt mal, bei der Konkurrenz um junge Leute gingen die Bewerberzahlen einfach irgendwann sehr deutlich zurück, weil viele gesagt haben, warum soll ich das machen? Woanders kriege ich ja Geld. Und wir haben damals, das war übrigens der damalige Staatssekretär und heutige Oberbürgermeister von Karlsruhe, Frank Mentrup.
Das wusste ich gar nicht.
Der damals als Staatssekretär, ich kam ja da frisch ins Kultusministerium 2013, dieses Modell PIA erarbeitet hat, praxisintegrierte Ausbildung. Und seit dem Zeitpunkt sind die Bewerberzahlen wieder gestiegen. Und was interessant ist, auch die Bewerberzahlen männlicher Bewerber sind deutlich angestiegen, weil die vorher gesagt haben, es kommt für mich gar nicht in die Tüte. Und ich glaube tatsächlich, dass wir gerade was die sozialen Berufe angeht, ich spreche auch den Bereich der Pflegekräfte als Beispiel an, aber auch der Erziehungsberufe, wir haben da ein Riesenfeld. Wir brauchen da höchste Qualität, um in der Zukunft keine Probleme entstehen zu lassen. Und deswegen glaube ich, müssen das ganz attraktive Berufsfelder werden, die wir auch gerade was die Ausbildung angeht, attraktiv machen müssen.
Sie sprechen es an, Baden-Württemberg was die Zugangswege zur Erzieherinnenausbildung anbelangt, schon immer sehr innovativ. Mhm. Ich habe 2013 von PIA gehört und habe das Modell gleich in München umsetzen wollen, was uns dann teilweise auch gelungen ist. Aber hier ist Baden-Württemberg sehr innovativ oder auch mit dem Kita-Direkteinstieg haben wir jetzt ein Modell, um das uns auch andere beneiden. Ja. Und wir setzen es flächendeckend um. Nur um meine Größenordnung zu nennen, 900 pro Jahr werden durch uns gefördert und gemeinsam mit dem Kultusministerium und den Einrichtungen vor Ort, das setzen wir jetzt flächendeckend in Baden-Württemberg um.
Sehr gut. Und das war eben auch für mich sehr interessant, wie ich dann verfolgen konnte, dass dieses Modell aus Baden-Württemberg jetzt inzwischen von fast allen anderen Bundesländern übernommen wurde. Also das macht einen ja dann auch stolz, dass man mal in der Regierungszeit Modelle entwirft, die dann auch für andere attraktiv sind, auf die sie draufspringen. Also das war immer noch eins der positiven Beispiele, wo wir gesagt haben, das ist mal eine tolle Idee gewesen, die wir damals in die Fläche gebracht haben.
Gut gemacht und auch vom Ende her gedacht und trägt immer noch.
Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich beim Thema Frauen im Arbeitsmarkt auch immer wieder auch die Diskussion um die Frage klassisch weiblicher Berufsbilder oder auch die Frage, wie können wir auch diese Geschichte offener gestalten? Wir wissen, wir haben die Boys und Girls Days, die es ja bekanntermaßen gibt, um junge Menschen auch für Berufe zu interessieren, die vielleicht nicht auf den ersten Blick auf dem Radar sind von jungen Männern oder jungen Frauen. Was sind da so die Instrumente, die die Agentur gerade auch im Bereich der Berufsorientierung anbietet, um da vielleicht auch mal, ich sag mal, das Visier manch junger Menschen zu öffnen? Wir haben gerade viel von Erzieher, Pflegeberufen, also eher sozialen Berufen gesprochen. Aber ich es ist ja nicht Gott gegeben, dass dort nur Frauen tätig sein sollen. Wir haben ja auf der anderen Seite Männer, die vielleicht in den Berufen tätig sein würden, die aber sagen, ich verdiene woanders mehr Geld. Das kann ja auch die Vergütungshöhe kann ein Argument sein für so eine Berufswahl. Umgekehrt interessieren sich Frauen vielleicht, auch wenn sie da schief angeguckt werden, eher für sogenannte männlichere Berufe. Wie ist da Ihre Erfahrung gerade, was das Interesse junger Leute angeht und was sind so die Dinge, die Sie tun können, um da auch ein bisschen den jungen Leuten zu sagen, hey, lass dich nicht zu sehr einengen, sondern schau vielleicht mal auch in den anderen Bereich rein.
Also A und O ist, dass Berufsorientierung an den Schulen klischeefrei erfolgt. Mhm. Und dass wir gar nicht schon in diese von Ihnen erwähnten Rollenbilder verfallen. Sozial ist mehr für Frauen oder junge Frauen. Und alles, was gewerblich technisch ist, ist die Männerdomäne. Mhm. Aber in der Tat ist es so, dass da ein Girls' Day und ein Boys' Day nicht reichen. Das ist wieder Sache der Schule. Ja. Und interessant ist es ja schon, dass die mathematischen Kompetenzen gleich verteilt sind. Mhm. Trotzdem entwickelt sich's dann in der Schule anders. Ja. Da habe ich schon drei Fragezeichen. Mhm. Und die OECD-Studie zeigt schon, dass wir in Deutschland da noch mal genauer hinschauen müssen, weil es kann ja nicht sein, dass in anderen Ländern deutlich mehr Frauen die Berufe Technik, Naturwissenschaften, Informatik, Mathematik ergreifen als in Deutschland oder in der Schweiz. Mhm. Und wir machen es dann, die Frauen machen es dann, wenn Bio davor steht.
Okay.
Wie gehen wir damit um? Und wir haben jetzt in der Regionaldirektion...
Also ein bisschen die Imagefrage spielt ja dann schon eine Rolle, oder?
Auch, ja, Purpose vielleicht auch noch. Und die Frage ist schon, wenn wir jetzt in Baden-Württemberg, es doch gerade die Zukunftsberufe sind, auch deutlich stärker Frauen für Berufe zu begeistern, die eben auch einen technischen Hintergrund haben, naturwissenschaftlichen. Mhm. Und dass wir versuchen es zurzeit mit kleinen Videos, die man bei uns abrufen kann, wo junge Frauen, die das viel besser können als ich, nochmal in 2 Minuten sagen, wie ihr Weg war und dass der Tenor, wenn sie die Videos hören, traut euch, seid mutig, lasst euch nicht abbringen und geht zum Beispiel mit dem Praktika, geht in Praktikas, auch in Felder, die ihr nicht so kennt.
Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass junge Menschen auch Role Models für bestimmte Dinge sehen. Das ist ja auch in der Idee der Ausbildungsbotschafter, zum Beispiel im Handwerk, eine ganz wichtige Geschichte. Und ich glaube, das ist auch gut, das einfach mal zu sehen. Und wenn Berufsorientierung, ich sage es mal, von Gleichaltrigen gemacht wird, wirkt es vielleicht viel authentischer, als wenn da jemand kommt, der 30 oder 40 Jahre älter ist als die Jugendlichen selbst. Jetzt haben wir aber ganz viel über die jungen Menschen oder auch die Frauen gesprochen, also die auf der Seite des Arbeitsmarktes stehen. Jetzt will ich noch mal kurz zum Ende des Podcasts auf die Seite der Unternehmer springen. Wir haben gerade von Sarah Schlösser natürlich auch gehört, auch die Flexibilität spielt zum Beispiel bei Frauen eine gewisse Rolle, zum Beispiel im Bereich der Kindererziehung. Das Thema Pflege spielt eine zunehmend wichtige Rolle. Und deswegen die Frage auch, wie nehmen Sie die Unternehmerseite wahr? Ich sage mal, wir haben heute nicht mehr die Situation, dass für jede Stelle, die frei wird, draußen 100 Bewerber sind. Da sind vielleicht nicht mal mehr 10 oder vielleicht nicht mal mehr 5 Bewerber. Also es verlangt ja auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit auf Seiten der Unternehmen. Nehmen Sie da wahr, dass auch die Unternehmensseite auf diese Veränderungen am Arbeitsmarkt reagiert, auch offener reagiert, zum Beispiel durch eine Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen? Oder was würden Sie sich da in der Hinsicht noch wünschen?
Ich nehme das schon so wahr, dass die Betriebe deutlich offener sind, weil sie um das Thema Fachkräftesicherung wissen. Es gibt natürlich auch da Grenzen, muss man ganz klar sagen, wenn man im Dreischicht-Modus ist, um das mal zu erwähnen, lässt sich halt nicht jedes individuelle Teilzeitmodell tatsächlich so verwirklichen. So dass die Rahmenbedingungen auf der einen Seite gilt teilweise auch schon für 2 Schicht in den festen Teams und diese individuelle Regelungen, die dann teilweise gebraucht werden, wie man die in Verbindung bringt. Mhm. Aber ich sehe da die Unternehmen sehr offen, was diese Themen anbelangt.
Das freut mich und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir weiterhin eine so enge und gute Zusammenarbeit zwischen Politik, Agentur für Arbeit, der Gesellschaft und natürlich der Wirtschaft haben. Denn ich glaube, wir haben in den nächsten Jahren, gerade was die Veränderungen in unserer Arbeitswelt, die berühmte Transformation, von der immer die Rede ist,
ganz viel zu tun und wir sollten nicht nur über technische Veränderungen reden, sondern immer die Menschen im Blick haben, die ja diesen Veränderungen auch ein Stück weit folgen müssen und auch standhalten müssen. Und ich glaube, da spielt das Thema Qualifikation, Bildung, Ausbildung, Weiterbildung eine zentrale Rolle. Und da weiß ich, liebe Frau Musati, dass die Agentur, Sie persönlich und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein ganz großer Schatz für unser Land sind. Deswegen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Danke Ihnen.
Und ihr wisst es, am Ende meines Podcasts kommt immer der berühmte Satz von AC/DC. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Wenn ihr mögt, folgt mir gerne auf Social Media. Ihr findet mich unter Andreas Stoch. Und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder Fragen habt, dann schreibt mir an podcast@spd.landtag-bw.de. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt sauber. Ich freue mich. Bis bald. Ciao.
Tschüss. Danke.